Vis-à-vis.
Frau Wirth, die Tafeln in Deutschland sind inzwischen riesengroß. Es gibt fast 1000, ungefähr 2 Millionen Menschen kommen da regelmäßig hin, bekommen Lebensmittel. Wie hat das mit der Berliner Tafel vor 30 Jahren angefangen?
Ich war Mitglied der Initiativgruppe Berliner Frauen. Das war ein Charity-Verein hier in Berlin. Und wir hatten einen Vortrag der damaligen Sozialsenatorin Stamer zum Thema Obdachlosigkeit in Berlin gehört und haben uns überlegt, was wir machen können. Und unser Mitglied Ursel Katzer-Mosner kam mit einem Artikel über City Harvest. Und da stand drin, dass die Ehrenamtlichen in New York abends nach Empfängen Lebensmittel einsammeln würden und die dann den Obdachlosen auf die Straße bringen würden. Und dann haben wir überlegt, naja, die Situation haben wir auch oft genug, das können wir machen. Außerdem kennen wir genug Leute, die mit Lebensmitteln handeln. Da fragen wir doch mal nach. Dann haben wir uns überlegt, wie können wir das Ganze nennen. Dann war ganz schnell klar, Berliner als direkten Bezug zur Stadt. Und Tafel, wir wollten denen eine Tafel decken, die es sich sonst nicht leisten können. Wir haben dann alle damals existierenden 23 Obdachloseneinrichtungen eingeladen, haben ihnen von der Idee erzählt. 21 waren total begeistert. 2 fanden es politisch völlig unkorrekt, weil das Forderungen seien, die sie an den Senat stellen würden und sie keine Lust hätten, jetzt das Ganze von uns unterwandern zu lassen. Und dann haben wir gedacht, der Schnitt ist gut und haben angefangen. Ich habe es dann relativ schnell aus der Initiativgruppe rausgenommen, weil ich festgestellt habe, ich war diejenige, die am aktivsten gearbeitet hat. Die meisten anderen kamen nur, wenn die Presse kam. So entstand die Berliner Tafel als solitär ohne Trägerverein.
Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also Sie sind dann zusammen mit den anderen Frauen, mit Ihren Privat-PKWs, ja, wohin gefahren? Also zu irgendeinem Lebensmitteldiscounter und gesagt, irgendwie haben Sie da was übrig oder wie?
Wir haben unsere Kontakte damals ausgenutzt und haben Firmen angesprochen, die auf dem Fruchthof in der Beusselstraße waren. Das waren Bekannte von einzelnen Frauen von uns und haben die gefragt, ob wir nicht das bekommen könnten, was sie nicht verkauft haben. Genauso haben wir es mit Bäckereien gemacht. Eins unserer Mitglied hatte mit ihrem Mann zusammen 5 Bäckereien in Britz-Buckerudo. War halt ein weiter Weg, aber was soll's. Und wir sind dann da immer hingefahren und haben abgeholt. Auf dem Fruchthof haben wir dann bei allen Händlerinnen und Händlern nachgefragt, ob wir von ihnen was haben können. Und das Lustige war, als wir dann angefangen haben, Discounter und Supermärkte anzusprechen, war regelmäßig die Reaktion, wie ihr wollt unseren Müll. Und wir sagten dann, wir wollen nicht den Müll, sondern das Nichtverkaufte. Und da meinten die jedes Mal, ja, aber das sei doch Müll. Und da mussten wir uns erst aneinander gewöhnen, dass das Unverkaufte für uns eben kein Müll wäre.
War das denn kein Müll oder war das zum Teil Müll und zum Teil auch noch gut essbar?
Da hat sich im Grunde genommen bis heute nicht viel an der Situation geändert. Wir bekommen Dinge, die wir aussortieren müssen. Da ist auch nichts Schönes dabei, aber der größere Teil dessen, was wir sammeln, ist auch wirklich direkt und gut und verzehrbar und wir können es verteilen.
Die Berliner Tafel hat schnell Nachahmer gefunden. Also wie ist das gekommen? War das so ein tolles Projekt, das darüber berichtet wurde und dann haben andere gesagt, das wollen wir auch machen? Oder sind Sie aktiv auf andere Städte, auf andere Organisationen, auf andere Menschen natürlich in diesen Städten zugegangen und haben gesagt irgendwo, naja, das Problem zum Beispiel Obdachlosigkeit oder dass Menschen das gut brauchen könnten, das gibt es woanders auch. Wollt ihr uns nicht kopieren?
Erstaunlicherweise waren die ersten Gründungen im anonymen Umfeld. Ich habe dann irgendwann mal mitbekommen, dass eine Initiative aus München sich gemeldet hatte, als ich die dann anrief und gesagt habe, wenn ihr sowas gründet, dann nennt euch doch sinnvollerweise auch Tafel, weil vielleicht kommen ja doch noch mehr dazu und dann können wir auf einen Begriff zurückgreifen und müssen nicht überall immer wieder neu erklären. Und dann meinten die ja, wir haben es schon beim Amtsgericht eingereicht als Tischlein deck dich. Wir versuchen aber den Namen noch zu ändern. Und deshalb heißt die Münchner Tafel bis heute Münchner Tafel Tischlein deck dich. Dann hat sich eine Initiative in Neumünster gegründet. Das war die Familie Kohlscheel. Ein Ehepaar mit Sohn, die sind mit ihrem Privat-PKW einfach losgefahren und haben das Ganze Neumünsteraner Tafel genannt. Davon erfuhr ich irgendwann. Dann rief mich ein Mensch aus Göttingen an und hat gesagt, er würde gerne gründen, wie das denn wäre. Dann habe ich ihm das alles erklärt. Dann hat sich also die Göttinger Tafel gegründet. Und dann kam Annemarie Dose aus Hamburg und war ein paar Tage bei mir dabei und ist mit mir übrigens richtig, im Privat-Pkw gefahren. Und ich habe ihr das Ganze erklärt, wie das Ganze so läuft. Und die hat dann die Hamburger Tafel gegründet. Und das war quasi die Initialzündung für ganz Deutschland. Weil Amidose hatte ich geraten, möglichst viel Medien einzuschalten. Und die hatte eine unheimliche Resonanz, weil Amidose war damals 66, als sie gegründet hatte. Und das war natürlich der Renner für die Medien. Diese alte Dame aus der High Society, der Hamburger High Society, gründet eine Tafel. Und dadurch hatten die wahnsinnig viel Medienresonanz. Dann gründeten sich enorm viele Tafeln danach.
War denn die Resonanz in den Medien eindeutig nur positiv oder gab es auch damals schon kritische Stimmen?
Die Stimmen waren im Wesentlichen positiv. Und selbst wenn die Überschriften gar nicht so toll waren, wie zum Beispiel Suppenküche statt Tennisplatz oder arme Leute statt reichen Essen oder vom Tisch der Reichen auf den Tisch der Armen. So eine Geschichten gab es. Aber die Artikel dahinter waren dann doch sehr positiv. Es ging damals noch nicht um Lebensmittelrettung. Das ist etwas, was erst sehr viel später entstanden ist, auch als Begrifflichkeit entstanden ist. Aber es war halt immer die Unterstützung von ursprünglich Obdachlosen. Wir haben dann allerdings auch sehr schnell erweitert, weil andere soziale Einrichtungen anriefen und fragten, ob wir sie nicht auch mit Lebensmitteln unterstützen können.
Wann ist das gekommen mit der Lebensmittelrettung? Weil ehrlich gesagt muss ich jetzt zugeben, ich habe gedacht, das war von Anfang an immer beides. Also zum einen dieses, wir wollen es Bedürftigen zukommen lassen, aber auch, wir wollen was gegen Lebensmittelverschwendung tun, weil Dinge weggeworfen werden, die ja noch gut sind. Und das darf es doch eigentlich nicht geben.
Der Gedanke war genau so. Aber der Begriff Lebensmittelrettung existierte noch nicht. Der ist erst durch Valentin Thurn, seinen Film damals, welcher war das, So gut für die Tonne? Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber Valentin Thurn hatte die Idee überhaupt, das Ganze so richtig groß zu machen. Und so ist Foodsharing entstanden, auf der Grundlage der Zusammenkünfte, die Valentin Thurn initiiert hatte. Und seither ist halt der Begriff Lebensmittelrettung zum stehenden Begriff geworden.
Kann man sagen quasi, das war halt schon so ein gutbürgerliches Projekt der karitativen Art und ist es in den Gründungen in den verschiedenen Städten gewesen oder war das dann, soweit Sie das wissen, also bei 965 Tafeln jetzt insgesamt hat man ja auch nicht mehr genau den Überblick unbedingt, ist das sehr unterschiedlich. Also dass zum Teil andere Menschen sind, die Tafeln dann gegründet und ins Leben gerufen haben.
Die ersten Tafeln, die gegründet wurden, waren ganz bestimmt aus dem gutbürgerlichen Milieu, ganz sicher. Weil wir haben es immer alle ehrenamtlich gemacht. Und um sich Ehrenamt leisten zu können, war damals zumindest noch der Gedanke, braucht der Mensch Geld oder Zeit oder beides oder wie auch immer. Inzwischen hat sich die Tafelidee so weit rumgesprochen und quasi auch verselbstständigt. Es gibt ja enorm viele Tafeln, die in Trägerschaft laufen, also in Trägerschaft von Diakonie oder Caritas, den verschiedensten großen Organisationen, die halt sagen, so eine Tafel ist toll, wir übernehmen die Verantwortung dafür. Da sind dann oftmals inzwischen Hauptamtliche auch im Hintergrund oder auch in der Leitung. Aber grundsätzlich, der Ursprung war ganz bestimmt eher gutbürgerlich.
Sie haben die Kirchen erwähnt, die auch eine Trägerschaft von einigen Tafeln haben. Es gibt ja aus dem kirchlichen Bereich oder zumindest von Caritas und Diakonie eine recht grundsätzliche Kritik auch an den Tafeln, dass sie eigentlich Aufgaben übernehmen, die doch eigentlich Aufgabe des Staates sein sollten, nämlich sicherzustellen, dass die Leute eine ausreichende Existenzgrundlage haben und nicht, damit sie die haben, beim Essen sparen müssen, weil das Essen können sie sich ja von den Tafeln holen. Also, dass da eine Struktur entstanden ist, die gut gemeint ist, aber den Staat so ein bisschen aus seiner Fürsorgepflicht entlässt.
Caritas und Diakonie haben vor vielen Jahren mal Leitbilder rausgebracht und da war genau die Kritik an den Tafeln, dass sie keine Sozialberatung machen würden und dass das Ganze so ein bisschen auf wackeligen Füßen stehen würde. Und da habe ich damals gesagt, 40%, glaube ich, waren es, aller Tafel sind in Trägerschaft von Diakonie und Caritas. Dann müssten doch diese Tafeln super laufen, alle Beratungsangebote haben und es dürfte überhaupt kein Problem geben. Und daraufhin wurden die Leitbilder geändert. Das fand ich sehr hübsch und das ist genau das Prinzip, nachdem ich seit 30 Jahren arbeite. Ich kritisiere da, wo ich das Gefühl habe, dass Kritik angebracht ist. Und ganz, ganz oft reagiert das Gegenüber dann. Und hier in diesem Fall von uns Tafeln, ich wurde gerade im letzten Jahr gefragt, ob wir nicht unsere Superstrukturen nutzen könnten, um den Menschen bei der Antragstellung ihrer Wohngeldanträge zu helfen. Das war ein Herr aus der politischen Riege. Da habe ich dann gesagt, das könne ja wohl nicht sein Ernst sein, dass wir plötzlich an dieser Stelle einspringen sollen. Denn das sei nun wirklich Hoheitsaufgabe des Staates und kann von uns und soll von uns auch nicht übernommen werden. Das heißt, wir müssen uns permanent abgrenzen und immer wieder darauf hinweisen, wir sind ein ehrenamtsbasiertes Projekt, egal ob es die Berliner Tafel ist oder andere Tafeln. Es gibt keine einzige Tafel, die hauptamtlich von vornherein aufgebaut ist oder aber auch insgesamt hauptamtlich geworden ist. Und darauf müssen wir immer wieder achten. Und ich kritisiere sowohl solche Aussagen als auch die Politik einfach auch nach 30 Jahren immer noch sehr gerne.
Ruht sich die Politik auf den Tafeln aus und sind die Tafeln daran vielleicht ein bisschen mitschuld? Weil ich meine, die Schirmherrin ist ja eigentlich immer die Bundesfamilienministerin und die sagt dann oft, also ich habe da nochmal nachgeschaut in meinem eigenen Archiv, da kommen dann oft so Aussagen wie, eigentlich sollte es die Tafeln langfristig ja gar nicht geben, aber man übernimmt dann doch gerne die Schirmherrschaft und sagt, ganz toll, was ihr macht, es ist ja doch ein gewisser Widerspruch.
Ich war damals extrem dagegen, das Bundesministerium für Frauen, Familie und Gedöns, wie Schröder sagte, in die Schirmherrschaft zu nehmen. Ich bin immer für zeitlich begrenzte Schirmherrschaften. Dann können wir uns nämlich aussuchen, wer da den Schirm übernehmen soll. Wenn es ein Ministerium ist, müssen wir mit der Person leben, die gerade Ministerin oder Minister ist. Wir haben jetzt mit Lisa Paus enormes Glück, denn sie ist seit 20 Jahren Mitglied der Berliner Tafel und weiß ganz genau, wovon sie redet. Und insofern bin ich an dieser Stelle sehr glücklich, aber wir hatten auch schon Ministerin, wo ich durchaus gewisse Zweifel hatte. Wir dürfen uns nicht zum Büttel der Politik machen. Deshalb ist es der Berliner Tafel auch so enorm wichtig, keine staatlichen Gelder in Anspruch zu nehmen. Wir haben jetzt gerade Lottomittel beantragt. Das sehe ich nochmal als eine andere Situation an. Aber wir wollen keine staatlichen Mittel für den Betrieb der Tafel, weil wir unsere Unabhängigkeit lieben und weil wir eben keine Abhängigkeit von der Politik wollen. Zu guter Letzt ist es ja so, die Hand, die mich füttert, beiß ich nicht. Das heißt, ich könnte gar keine Kritik mehr an der Politik üben, wenn wir staatliche Gelder in Anspruch nehmen würden. Und deshalb, unser Bundesverband fordert gerade staatliche Unterstützung für die Tafeln. Das sollen alle so handhaben, wie sie wollen. Die Berliner Tafel bleibt da stur. Wir wollen kein staatliches Geld für unsere Arbeit.
Wie ist das denn bei großen Unternehmen? Also bei uns um die Ecke sehe ich häufiger mal einen Mercedes-Transporter vorfahren von der Tafel und dann steht dann so drauf, irgendwie von Mercedes die Werbung, irgendwie für die Tafel geben wir unser bestes Stück. Ja, und gleichzeitig denke ich dann manchmal, nein, ihr macht das, weil es gut fürs Image ist. Und insofern, weil Sie gerade gesagt haben, die Hand, die mich füttert, die beißt sich nicht. Also da gibt es ja inzwischen, die Tafel ist ein großes Unternehmen. Diese ganze Logistik würde ja nicht laufen, wenn man da nicht gut vernetzt wäre. Gibt es da auch eine Beißhemmung?
Es gibt grundsätzlich anderen Firmen gegenüber keine Beißhemmung. Mercedes unterstützt die Tafeln wundervoll mit Sprintern. Wir müssen immer noch 50% des Kaufpreises selber finanzieren als Tafeln. Aber 50% davon finanziert eben Mercedes. Und das ist eine tolle Sache. Und diese Sprinter sind schon von der Qualität her einfach klasse. Ja, die Beißhemmung an der Stelle ist eher, wir kaufen nicht unbedingt andere Firmen. Aber das handhaben die Tafeln auch sehr unterschiedlich. Wir sind im sehr guten Kontakt auch mit vielen, vielen großen Firmen, zwangsläufig, weil wir deren Lebensmittel möchten. Und Lidl zum Beispiel hat diese Pfandbon-Aktion, die, und das möchte ich immer wieder betonen, für den Bundesverband, für Tafel Deutschland sammeln. Also die sammeln nicht für die einzelnen Tafeln vor Ort. Ich glaube, immer ganz viele glauben, dass das für ihre Tafel direkt am Ort dann geht das Geld, was sie gespendet haben. Nein, es geht für Tafel Deutschland. Aber wir Tafeln haben die Möglichkeit, bei Tafel Deutschland im Rahmen dieser Lidl-Gelder Anträge zu stellen und Geld haben zu wollen. Und das klappt super toll. Da läuft es seit vielen, vielen Jahren und wir sind wahnsinnig glücklich, dass Lidl da auch immer noch zu unseren Gunsten diese Pfandbon-Aktion macht. Bei anderen Firmen ist es genauso. Wir haben irgendwann mal bei der Berliner Tafel gesagt, gesagt, solange die Firmen auf der Basis unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung arbeiten, arbeiten wir mit ihnen zusammen. Es gibt da wenig rote Linien bei uns.
Ich bin selbst als Journalist immer wieder mal bei Tafeln gewesen, Ausgabestellen von Leib und Seele, wo die Tafeln ja auch die Federführung haben. Und was ich da doch oft bemerkt habe, ist, dass Menschen, wie sie dann auch auf mich als Journalist reagieren, wo ich sagen würde, ja, da gibt es einen Moment der Beschämung. Und manche sagen das dann auch, dass mindestens beim ersten Mal das sehr beschämend ist. Manche sagen auch, ich möchte lieber nicht drüber reden, weil ich komme eigentlich nicht freiwillig her oder nicht gerne her. Und das kann ich gut verstehen. Ist das ein Grundproblem der Tafeln, dass es eben für die Menschen ist, die sich das Einkaufen im Supermarkt nicht leisten können?
Ich glaube, die Scham, die viele Menschen davon abhält, zu Tafeln zu gehen, oder die Scham, die eigentlich alle spüren, wenn sie das erste Mal zu einer Tafel oder zu einer Ausgabestelle kommen, diese Scham ist ganz natürlich und ist armutsbedingt vorhanden. Die Menschen schämen sich, weil sie in unserer Gesellschaft es nach Meinung der Mehrheitsgesellschaft nicht geschafft haben. Und das ist tragisch, dass so damit umgegangen wird. Und ich glaube, da wird sich auch was verändern, denn jetzt gerade im Jahr 22 hatten wir ganz viele Neuzugänge bei Leib und Seele, kann ich es nur sagen, also unsere Aktionen der Berliner Tafel der Kirchen und des RBB, die sagen, Corona hat mich einfach geschafft, ich habe meinen Job verloren, ich habe keine andere Arbeit mehr annehmen können, weil ich bin Ende 50, da nimmt mich niemand mehr, und nie hätte ich gedacht, dass ich mal zu einer Tafel gehen müsste. Das heißt, die Menschen, die zu Tafeln gehen, müssen sich über ihre Not klar werden, und das sind sie geworden, und das ist schambesetzt. Allein die Tatsache, dass sie arm sind, sich arm fühlen, von anderen als arm angesehen werden, das ist schambesetzt. Dann zur Tafel zu gehen, das ist nochmal das i-Tüpfelchen. Aber wir versuchen, die Stimmung und das Gegenüber so zu gestalten, dass die Leute die Scham schnell verlieren.
Wie wäre das bei Ihnen? Also wäre es für Sie okay zu sagen, ich gehe dann zur Tafel, auch wenn ich eventuell nicht weiß, was ich da kriege, wenn die Alternative eventuell wäre zu sagen, nein, ich kämpfe dafür, dass ich ein Recht darauf habe, das zu kriegen, was ich brauche?
Ich glaube, nach 30 Jahren Tafelarbeit bin ich die Falsche, die diese Frage beantworten kann, weil ich kenne die Ausgabestellen, und deshalb wäre es natürlich für mich nicht schambesetzt. Wenn ich mich aber mal so neben mich stelle und mir überlege, wie es mir vorkäme, wenn ich arm wäre und es machen müsste, ja, ganz bestimmt wäre es auf jeden Fall im ersten Augenblick schambesetzt. Der Punkt ist nur, ich glaube, ich würde zu denen gehören, die ganz schnell ehrenamtlich mitarbeiten würden. Das machen ja ganz viele in unseren Ausgabestellen. Wir haben sogar eine Ausgabestelle, die wird nur von Bedürftigen betrieben. Da ist gar niemand einfach so ehrenamtlich dabei. Das macht eine Menge aus. Ganz viele, die dann mitmachen, aktiv mitmachen, sagen, ich will einfach was zurückgeben. Das ist toll, dass ich hier Lebensmittel bekomme, aber ich will auch was dafür tun. Dass es nicht kalkulierbar ist, was die Menschen kriegen, das liegt in der Natur der Sache, denn wir verteilen nur gespendete Dinge. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum wir als Berliner Tafel keine staatlichen Gelder in Anspruch nehmen wollen, denn dann müssten wir liefern, ob wir gespendete Ware haben oder nicht. Wir müssten dann gegebenenfalls zukaufen. Einer unserer Tafelgrundsätze bundesweit ist aber, dass wir nur gespendete Lebensmittel verteilen und keine gekauften Lebensmittel, also von uns selbst gekaufte Lebensmittel. Und das ist auch ein Diskussionspunkt bei den Tafeln die ganze Zeit, immer wieder zu überlegen, ist das noch zeitgemäß, dass wir nicht kaufen? Weil es gibt ganz viele Firmen, die sagen, ich spende euch 1.000 Euro, kauft dafür was ein und verteilt es dann. Und da stehe ich auf dem Standpunkt, es gibt inzwischen enorm viele Internetfirmen. Diese Firmen, die uns was spenden wollen, können dann auch einfach Lebensmittel bestellen und die uns liefern lassen, dann brauchen wir sie nicht mehr abzuholen. Also es gibt für alles eine Lösung.
Kommt das Tafelmodell an seine Grenzen angesichts von zwei Tatsachen? Die eine, die Zahl der Nutzer und Nutzerinnen oder Kunden und Kundinnen ist seit 2015 mit der damaligen Fluchtbewegung, aber jetzt mit dem Ukraine-Krieg nochmal neu enorm größer geworden. Und das zweite ist, diese Lebensmittelverschwendung als Thema ist ja im Bewusstsein im Kontext des Klimawandels immer wichtiger. Also Diskussion auch darüber, ob das Mindesthaltbarkeitsdatum eigentlich noch angemessen ist. Foodsharing, all diese Sachen führen ja dazu, dass die Tafeln eigentlich weniger kriegen. Sind das zwei Sachen, wo so klar ist, die Tafeln werden das nicht stemmen können? Da müssen andere Lösungen her.
Wir haben natürlich die gestiegene Zahl der Kundinnen und Kunden extremst gemerkt. Also im letzten Jahr sind in manchen Ausgabestellen mal locker 100 und mehr Prozent mehr Kundinnen und Kunden dazugekommen durch die Krisen, in denen wir gerade stecken. Also auch durch den Ukraine-Krieg, aber eben auch durch Corona, durch die Inflation etc. pp. Und ja, wir kommen da natürlich an unsere Grenzen und wir können entsprechend auch nur weniger Lebensmittel verteilen, denn wir haben zum Teil auch weniger bekommen. Wir merken es speziell beim Obst und Gemüse. Wir bekommen wirklich sehr viel weniger Obst und Gemüse als früher. Das liegt daran, dass das Thema Lebensmittelverschwendung halt wirklich jetzt inzwischen wirklich überall angekommen ist. Auch bei den Firmen, die disponieren anders. Also wenn wir uns heute umgucken, die Regale sind zum Teil wirklich leer in den Märkten. Und das ist etwas ganz Neues. Seit ungefähr einem Jahr erleben wir es immer wieder, wenn wir in die Märkte gehen, dass da eben auch manche Produkte einfach gar nicht mehr da sind. Und ja, es gibt enorm viele, gerade jüngere Menschen, aber inzwischen auch ältere, die sich entweder Foodsharing verschrieben haben oder die andere Formen von Lebensmittelrettung nutzen und sich da auch zum Teil in Gruppen organisieren. Damit müssen wir leben. Wir nehmen das, was wir gespendet bekommen und wenn es weniger ist, können wir auch nur weniger verteilen. Aber wir haben es inzwischen sehr gut raus, die Firmen direkt anzusprechen und zum Teil dann sehr große Bestände an Überproduktion oder nicht abgenommenen Lebensmitteln zu bekommen. Und insofern geht es uns noch ganz gut, aber da sind wir in Berlin ganz bestimmt auch in einer besonders guten Situation, weil hier viele Firmen sind, weil hier alles zentral landet.
Die Tafel hat vor kurzem eine Pressemitteilung verschickt. Inhalt war, es gibt eine Studie, die bei den Tafel-Engagierten, bei den Ehrenamtlichen nachgefragt hat, wie wichtig ihnen diese Tätigkeit ist und ob sie gern drüber reden. Dann kam raus, den Leuten ist sehr wichtig, etwas Sinnvolles zu tun für andere. Ist das ein wesentlicher Grund, warum die Tafeln auch eigentlich unverzichtbar sind? Weil es für die Leute, die da arbeiten, ganz wichtig ist, etwas Sinnvolles zu tun, wohingegen vielleicht die Kunden und Kundinnen eher sagen würden, wenn wir das im Gegenwert als Geld kriegen würden und im Supermarkt kaufen könnten, wäre es uns eigentlich lieber.
Fangen wir mal hinten an. Das, was die Kundinnen und Kunden bekommen, würden sie für diesen Preis beim besten Willen nicht im Supermarkt bekommen.
Ja, sie müssten mehr Geld kriegen, natürlich. Also das ist ja die Diskussion oft, inwieweit dann eben Hartz IV oder überhaupt das Geld nicht reicht und die Sätze müssten enorm erhöht werden.
Das ist ganz richtig, dass die Sätze sehr erhöht werden müssten. Und ich habe immer gesagt, wir brauchen ein neues System und es darf nicht sein, dass es im Grunde genommen Hartz IV bleibt, nur einen neuen Namen kriegt. Und ich finde, das Bürgergeld mit der Erhöhung um 50 Euro ist ein derart ja Schlag ins Gesicht aller Bedürftigen. War ja gut gemeint, aber gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Und in diesem Fall ist es so, alle so großen Sozialverbände fordern mindestens 300 Euro im Monat für die Leute mehr. Und genau das ist es, was es auch sein müsste. Und ja, dann wären Tafeln überflüssig. Und ja, dann hätten viele Ehrenamtliche keine Aufgabe an dieser Stelle mehr. Aber ich fürchte, in unserer Gesellschaft wird es immer Aufgabenfelder gehen, wo dann alle wieder was finden. Dass die Tafelarbeit für unsere Ehrenamtlichen, es war eine Umfrage ausschließlich bei den Ehrenamtlichen der Berliner Tafel und wir sind natürlich wahnsinnig glücklich, dass unsere Ehrenamtlichen regelrecht stolz drauf sind, bei der Berliner Tafel mitzumachen und ich merke das selber ja auch. Ich habe seit 35 Jahren einen Familienpflegebetrieb. Wenn ich bei einer Fete bin oder zum Essen eingeladen bin, es kommt ganz schnell das Gespräch auf die Tafel und nicht auf meine Firma. Daran merke ich halt auch immer wieder, das Interesse an der Tafel ist einfach gesellschaftlich unheimlich groß. Und ich freue mich riesig, dass unsere Ehrenamtlichen glücklich bei uns sind. Und ich danke aber auch unserem Ehrenamtsteam, was das ja auch möglich macht.
Sie sind vor kurzem 66 geworden, Frau Werth, und seit 30 Jahren das Bild oder die Person hinter der Berliner Tafel und ein Stück weit, glaube ich, auch hinter der Tafel deutschlandweit. Und Sie haben es ja gerade gesagt, Sie haben ja noch einen Hauptberuf. Sie haben so ein Familienpflegenunternehmen. Wie lange können Sie das eigentlich noch machen?
Ich glaube, ich schaffe das schon noch eine ganze Zeit lang zu stemmen. Zum einen die Parallelität von Tafelarbeit und meiner Firma Familienpflege Sabine Werth. Aber ich habe gesagt, mit 90 gehe ich auf halbtags. Das heißt, habe ich ja noch ein bisschen was vor. Ich schaffe es noch, ich schaffe es gut. Und solange das so ist, will ich es auch gerne weitermachen.
Frau Werth, danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.